Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen, Thomas. Hallöchen.
Na, wie ist es?
Ach ja, es geht so.
So, ich möchte mich vorab mal kurz bei unseren Hörern bedanken. Ich habe auf die letzte Folge ein paar Zuschriften gekriegt mit Hinweisen auf Stellenangeboten beziehungsweise Nachfrage, wie es geht und ob sie unterstützen können, eventuell bei der Suche, ja, ob man Hilfe braucht, weil ich ja jetzt auch schon wieder ein bisschen raus bin aus dem Bewerbungsprozess, hat man mir da auch nochmal, wie gesagt, Hilfe angeboten beim Erstellen oder halt so nochmal so ein kleines Coaching vielleicht für Bewerbungsgespräche etc. Also da von meiner Seite aus nochmal herzlichen Dank dafür, hat mich sehr überrascht und auch sehr gefreut, dass da sowas in diese Richtung kam. Wie gesagt, es waren jetzt nicht 1000 Leute, die sich gemeldet haben, aber immerhin, ja, auch so ein, zwei, mit denen man sowieso in der Vergangenheit vielleicht schon mal Kontakt hatte. Also das hat mich wirklich sehr gefreut. Ich habe noch nicht allen geantwortet, das werde ich noch machen, aber wie gesagt, auf jeden Fall auf der oder auf diesem Weg nochmal ein herzliches Dankeschön. War ich doch etwas überrascht, ja, ob der Menge und auch des Artes oder des Arts des Angebotes teilweise, wie gesagt, da war auch wirklich richtige Hilfsangebote dabei. Vielen Dank dafür und ja, schön zu wissen, dass man dann auch von den Hörern so einen Support bekommt. Also hat mich äußerst positiv überrascht. Vielen Dank.
Ja, wunderbar. Und ich denke, wo wir uns beide bedanken können, das ist nochmal ein ganz spezieller Gruß in die Schweiz rüber, weil da waren wir heute ja, genau. Morgen wieder auf Platz 4 in den es heißt ja nicht mehr iTunes Podcast Charts, es heißt ja Apple Podcast Charts. Da waren wir in der Kategorie Tech News mal wieder auf Platz 4. Und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe heute parallel mal in unser Backend geschaut von unserem Podcast-Anbieter. Und ich bewerte das jetzt mal neutral, positiverweise, hat sich auch gezeigt, dass wir einen großen Zuwachs an Hörern aus der Schweiz bekommen haben. Das korreliert natürlich auch mit den iTunes-Charts oder Podcast-Charts, die heute Morgen halt frisch bei mir aufgeploppt sind sozusagen. Und man konnte sogar eingrenzen, in der Südschweiz haben wir also einen dreistelligen Hörerzuwachs bekommen. Das wie das passiert ist, weiß ich auch nicht. Hat sich halt vielleicht jetzt bis dahin rumgesprochen, keine Ahnung.
Ja. Auch in den Bergen, bei den Siebenswergen
hört man. Ja, mein Gott, Podcast. Ist ja zum Teil ein deutschsprachiges Land. Also von daher sollte das ja kein Problem sein, uns zu verstehen.
Ja.
Obwohl, ja. Es gibt auch manche Deutsche, die Probleme haben, uns zu verstehen. Das ist
dann wieder ein anderes Thema.
Das liegt dann meistens an uns und nicht an den Hörenden.
Genau.
Gut. So viel zum Housekeeping sozusagen. Und bevor wir weiter in der Sendung machen, noch eine kleine Ankündigung. Wir haben heute mal wieder einen Werbepartner/Kooperationspartner an Bord und das ist heute die Firma Yeelight. Und was Yeelight macht und was Yeelight so besonders macht, das besprechen wir im Laufe der heutigen Sendung. Ja. Und dann lass uns doch mal nochmal die Themen, die wir ja so zusammengekratzt haben, so ein bisschen ausführen. Und es beschäftigt uns nach wie vor das Apple Spring Event. Ich hoffe, das geht jetzt nicht noch.
Nicht nur uns, das sieht ja nach wie vor Kreise.
Ja, es gibt da natürlich auch Medien, die das etwas kürzer abhandeln, aber mich interessieren halt nun mal enorm die vorgestellten Geräte, speziell auch der Rechner und das Display, weil das sind doch beides Produkte, die bei mir auf der Begehrlichkeitsliste ganz weit oben stehen. Auch wenn man sie jetzt schwer bekommt. Aber nochmal zur allgemeinen Liefersituation, was ich halt festgestellt habe. Die Rechner, solange man sie in der Standardkonfiguration lässt, sind relativ gut und schnell zu bekommen, in Anführungsstrichen schnell. Sofern man die Speichergröße, also die Arbeitsspeichergröße ändert, gehen die Lieferzeiten extrem nach oben. Wo es aber trotzdem noch relativ stabil bleibt von den Lieferzeiten, wenn man die SSD verändert. Und das erschließt sich auch im Laufe der Sendung sprechen wir nochmal über die SSD, weil bei der SSD haben sie ja eine ganz andere Konfektionsmöglichkeit jetzt vorgenommen und daher sind die wahrscheinlich da auch ein bisschen flexibler. Aber sobald man, wie gesagt, die Arbeitsspeichergröße nach oben schraubt, da gehen die Lieferzeiten weit in den Sommer hinein teilweise. Also ich habe meine Konfiguration mal zusammengestellt, da bin ich jetzt bei Ende Juni. Also
what?
Yep.
Wow, holla. Also ich habe ja jetzt seit der letzten Sendung nicht mehr mit dem Konfigurator gespielt, beziehungsweise mir mal so die Lieferzeiten angeguckt. Hm. Aber das ist natürlich schon,
ja,
das tut weh.
So ist es.
Da ist halt auch wieder die Frage, wie viele Chips fallen dann halt vom Band, ja.
Ja.
Das ist halt auch wieder die Frage, ja.
Und wie beliebt sind dementsprechend die, also entweder zeigt es, dass die größeren Arbeitsspeichergeräte verknappt sind oder dass die so beliebt sind bei der Kundenauswahl. Das ist halt die Frage, ne?
Ich denke mal, da kommt eins zum anderen, weil wenn man mal sich den Einsatzzweck oder wahrscheinlich so mit eins der Felder halt anguckt, oder der Käuferschicht, die halt Interesse an den Geräten haben, geht's denen wahrscheinlich so wie dir, dass sie da auf Nummer sicher gehen wollen und dann halt dann auch den nächstgrößeren Speicher konfigurieren wollen. Und du hast ja da ja so viel, also wenn du mal bei dem Max bleibst, nicht so die Möglichkeiten.
Da hast du nur
ja auch den Sprung wahrscheinlich zum Ultra nicht unbedingt machen.
Nee, kann ich nicht und will ich auch nicht, nein.
Also nicht nur du, sondern wahrscheinlich einige.
Genau.
Der draußen. Ja. Und dann kommt's einmal halt zu der vielleicht höheren Nachfrage, weil der eine dann unter anderem dann sagt, um halt zukunftssicher einfach zu sein, konfigurieren wir das Max an RAM, was geht. Mhm. Plus dann halt nochmal die Frage, was kann wirklich an Chips vom Band fallen?
Genau.
Aktuell. Wie sieht auch der Bestellstart oder Schwerpunkt vielleicht auch aus in Bezug auf die Chip-Konfiguration, die man dann einfach gerne oder von wem man gerne mehr hätte? Mhm. Das ist ja dann auch wieder die Frage, ja. Wie ist da die Aufteilung zwischen M1, ja, Pro, Max, Ultra?
Genau.
Und dann halt den Konfigurationsmöglichkeiten,
ja. Ja. Gut, aber lass uns doch mal auf das Studio-Display zurückkommen. Genau. Da gibt es nämlich auch so ein paar neue Erkenntnisse.
Yep.
Bisher hieß es ja wie folgt, wenn man sich für einen Monitorständer entscheidet, dann muss man halt dabei bleiben und man kann es nicht mehr ändern. Mhm. Das heißt, entweder höhenverstellbar, entweder VESA-Mount oder entweder den kleinen Einstiegsstandfuß in Anführungsstrichen. Genau. Da gibt es mittlerweile
auch ausführlich drüber gemeckert.
Ja, richtig. Und mit Recht. Bin immer noch der Meinung, dass das preislich eine Frechheit ist. Aber ja, da bin ich nicht alleine. Das finden auch andere Kollegen. Also von daher.
Ja, generell auch einen nicht höhenverstellbaren Monitor von Apple in der Preisklasse finde ich auch schon eine Frechheit.
Genau. Wenn das marktbegleitende Hersteller gemacht hätten in dieser Preisklasse, wie zum Beispiel ein ISO oder ein LG, da gibt es ja auch High-End-Geräte, die durchaus im gleichen Preisbereich angesiedelt sind. Gerade wenn man sich die OLED-Displays von LG anschaut, die kosten ja auch richtig Geld. Wenn man da keinen höhenverstellbaren Monitorfuß mitgeliefert hätte, dann wäre da auch wirklich große Kritik geführt worden von den Kunden und mit Recht. Ne?
Ja, einmal das und zweitens mal gerade unter dem Gesichtspunkt auch Ergonomie und der Preisklasse, in der wir uns da bewegen.
Yep.
Sorry. Ja.
Yep.
Das ist nicht mehr zeitgemäß.
Ja. Also eine Marcus Brownlee hat ja an dem Gerät jetzt auch nicht so viel positive Worte gefunden. Also der hat ja auch gesagt, also das ist jetzt mir nur prominent in Erinnerung, dass da jetzt doch Kritik geübt worden ist am Gerät. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich denke mal, wenn das Gerät etwas günstiger wäre, dann wäre dieser Kritikpunkt auch nicht so oder diese Kritik auch nicht so nach oben geschnellt von den Kollegen. Das ist meine Vermutung. Wenn Sie
einmal
jetzt,
das, ja.
Wenn sie jetzt 12,99 aufgerufen hätten, sage ich jetzt mal, was auch schon selbstbewusst ist vom Pricing her, dann wäre, denke ich, die Kritik nicht so hoch gewesen.
Einmal das und auch das, worauf wir jetzt kommen, wenn man das halt selbst machen könnte und nicht auf einen Service angewiesen wäre. Ja.
Genau, also es ist ein internes Dokument aufgetaucht, dass man wohl doch nachträglich die Monitorstandkonfiguration ändern kann. Bedeutet, wenn man sich dann an der Genius Bar anmeldet oder bei einem autorisierten Service Provider, also ASP, der halt Zugriff auf Original-Apple-Produkte hat oder dementsprechend Original-Apple-Aufrüst-Kits, dann hat man die Möglichkeit, nachträglich den Monitorfuß zu verändern. Bedeutet allerdings auch, dass man den bezahlten Monitorfuß dann rumstehen hat. Ja, das ist dann ein bisschen tragisch, sage ich jetzt mal, wenn man dann wieder Schrott produziert hat. Und die Preise sind auch noch nicht geklärt, was der Spaß kostet. Weil der Fuß wird logischerweise was kosten und die Servicepauschale, das Ding zu wechseln. Genau,
Servicepauschale war ja auf jeden Fall ein Gespräch, dass man das auch noch zahlen muss.
Genau. Und das wird nicht günstig sein. Also ich gehe mindestens mal davon aus, dass dieser neigbare und schwenkbare Fuß mindestens das kosten wird, was er als Aufpreis kostet, also 459 Euro plus einer Servicepauschale. Da gehe ich mal von aus, die wird sich zwischen 59 und 99 Euro als Pauschalinstallation bewegen. Das ist jetzt meine Vermutung, weil das sind so meistens diese üblichen Apple-Servicepauschalen.
Und dann ist echt die Frage, zu welchem Preis kriegt dann ein autorisierter Händler den Fuß und wie würde er dann das mit den Einbaukosten machen? Weil ich denke, da könnte auf jeden Fall eine Differenz zustande kommen zum Apple-Service.
Ja, möglich.
Da hat man wahrscheinlich zumindest mal einen kleinen Kostenvorteil, wenn man wahrscheinlich zum Händler geht. Aber das muss man mal abwarten, wie es ist oder wie letztendlich wirklich dann die Preise sein werden. Aber das ist auch schon wieder so ein Ding, ja. Warum macht man es dann nicht gleich so, dass man das zu Hause machen kann?
Ich meine, es gab ja Möglichkeiten bei den alten iMacs, dass man den Fuß mit einer Kreditkarte hinten rausklicken konnte das und auch, ja, genau. diese Weser-Mount-Andock-Platte montieren konnte. Das gab es ja alles. Und dem Beispiel hätten sie ja folgen können. Sie hätten es noch einfacher machen können, indem sie die Befestigungsmechaniken vom Pro Display XDR verwendet hätten, diese magnetische Halterung. Das haben die ja einmal entwickelt und das hätten sie doch ohne weiteres in dem Stand, in dem Monitor weiterhin etablieren können. Mhm. Ja, das wäre ja auch.
Wenn du hingegangen wärst und hättest auch, man kann auch Weser optisch schön lösen.
Ja,
das
hat klar. Apple
auch hingekriegt.
Ja.
Und hätte da, wie gesagt, den Fuß schon generell mit einer Weser halt montiert, ja. Das kannst du ja auch optisch so machen, dass es, wie gesagt, gut aussieht oder den Apple Way halt lösen.
Ja.
Und hättest dann zumindest mal die Möglichkeit gehabt, Fuß ab, Weser da, Monitorarm dran, wie auch immer, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, das wäre noch alles kleine Funktion gewesen, die denn letztendlich noch mehr den Preis von 1749 Euro gerechtfertigt hätten, wenn man das alles ein bisschen runder gemacht hätte und das Gerät mehr ins Detail reingedacht hätte. Also das ist alles auf den ersten Blick ein sehr schönes Display, aber je näher man sich mit dem Display beschäftigt, je mehr findet man so kleine Haken, so kleine Fußangeln, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Obwohl ich es zugebe, so gerne ich jetzt auch dieses Gerät kritisiere, sobald es verfügbar sein wird, und werde ich mir das Ding trotzdem kaufen. Ja, ich gebe es zu.
Das hat Apple doch alles richtig gemacht.
Ja, ich meine, objektiv gesehen ist das Gerät in vielen Details nicht so toll, aber trotzdem werde ich es mir kaufen. Es ist bekloppt, aber ja, ist so. Ja. Aber manche Dinge entscheidet man halt leider aus dem Bauch heraus und sind auch emotionale Entscheidungen.
Ja, manche Entscheidungen werden einem ja auch vom Angebot abgenommen, weil welche Alternative hast du denn innerhalb von Apple?
Das Pro Display XDR kann ich mir nicht leisten, ist außerhalb meines Budgets. So ehrlich muss ich zu mir sein. Und dann gibt es halt nur diese Möglichkeit derzeit. Mhm. Ja, und ich denke, unter dem wird preislich nichts mehr zeitnah auf den Markt kommen von Apple. Eher noch zwischen den beiden Geräten, da gibt es ja Diskussionen und Gerüchte und preislich gesehen zwischen den beiden Geräten wird es ja dann noch schlimmer für mich, also muss ich halt, wenn ich dieses Gerät habe, das Ding nehmen. Mhm. Mhm. Und Apple lebt ja auch nicht immer nur, oder die Käufer entscheiden ja bei Apple nicht immer nur vollkommen objektiv, sondern sie kaufen teilweise auch Apple-Produkte aus der Emotion heraus, das ist so. Und das Produkt wäre dann bei mir eine eindeutig emotionale Entscheidung, das zu kaufen, weil es halt so schön aussieht.
Ja, es hat halt ein Apple-Logo, beziehungsweise ist halt von Apple und die haben ja im Prinzip schon viel richtig gemacht.
Ja, klar. Und das sieht dann, gerade im Zusammenspiel mit dem Mac Studio, sieht es dann schon als schönes, homogenes Design, Erscheinungsbild. Ja, das ist dann halt so.
Ja, auch wenn du mal guckst, was das Design jetzt von dem Monitor betrifft, wo hast du denn, oder welcher andere Anbieter oder Hersteller bietet denn ein ähnliches designtes Gerät an?
Mir ist keiner bekannt, der in dieser Qualitätsstufe unterwegs ist. Ich meine, alle gehen immer so als ISO, als Referenzmonitor. Ich habe ja selbst ISO-Monitore getestet. Die haben zwar ein wunderbares Display, und die Qualität vom Display ist hervorragend, gar keine Frage. Aber alles, was da rum ist, das ist Plastik, es ist ein Kunststoffding. Es ist nichts Besonderes. Ja, also, ne, das kommt halt dazu.
Wie 90% für jedes oder für jeden anderen Hersteller auch.
Ja, ja, da hebt sich ISO nicht ab von anderen Herstellern. LG ist in einigen Bereichen etwas besser unterwegs. Die versuchen, einen hochwertigen Standfuß zu etablieren. Aber das Gerät an sich ist auch alles Kunststoff und auch alles teilweise knarzig. Und ja, also da ist Apple schon mit dem Gerät ganz weit vorne. Muss man fairerweise anerkennen.
Ne? Und das lassen sie sich halt auch bezahlen. Ja.
Und das ist denen auch bewusst. Ne? Mhm. Und was mich wundert, ist, dass es keine Nachahmer gibt. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk, dass es keine Konkurrenzprodukte gibt. Meinetwegen auch, wenn LG jetzt sagt, sie machen eine Pro-Line, Pro-Line muss ich vorsichtig sein, weil Pro-Line gibt es von IAMA als Display-Branding. Aber dass man jetzt nicht sagt, man macht so eine Extra-Serie, die S-Klasse von irgendwas oder
das. Ja, okay, S-Klasse wird auch schwierig.
Ja, oder irgendwas Teures. egal, aber du weißt, Premium, was ich meine. Halt
irgendwas,
ja. So ein Premium-Produkt, ne? Das wäre doch durchaus möglich. Ist doch kein Hexenwerk im Prinzip.
Gut. Ja, bei manchen Monitorherstellern, die auch wirklich sehr hochpreisige Geräte verkaufen, frage ich mich teilweise, warum man dann nicht auch auf höherwertige Materialien, was halt jetzt das Gehäuse betrifft, setzt.
Auf jeden Fall.
Aber ja, mein Gott, wie heißt es schön, es kommt ja auf die inneren Werte drauf an.
Ja, nicht immer. Nicht immer.
So, aber,
ja,
wo wir jetzt gerade beim Fuß waren.
Es geht weiter mit dem Netzkabel. Genau.
Wo wir ja auch schon.
Da haben wir ja auch schon Kritik geübt. Ich finde immer noch zu Recht, weil.
Ja, auch da wieder.
Es ist jetzt aufgetaucht, dass man das Kabel wohl doch tauschen kann, aber dazu braucht man ein Spezialwerkzeug, was extra dafür von Apple produziert worden ist und was wahrscheinlich auch nicht Otto Normalkunde bekommen wird. Da sind wir wieder beim ASP.
Ja, da kann man auch nur sagen, was erlaube Apple?
Ja. Das nennt sich Power Cable Removal Tool. Und der Grund dafür ist, dass das Gehäuse zu klein oder zu schmal für einen konventionellen Stecker ist. So, da sind wir doch beim nächsten Punkt. Mein Gott, Apple, ihr habt MagSafe. Mhm. MagSafe im iMac etabliert als Power-Connector-Funktion. Genau. Dann hättet ihr das dort auch einbauen können.
Wie dick ist denn der neue iMac, ja?
Ja, genau. Und das wäre wiederum ein kleiner Punkt gewesen, dieses Gerät noch sexier zu machen.
Vor allem, wer kommt denn auf die Idee, dass man, wenn man den iMac, also den neuen iMac ja gesehen hat, ja, mit dem MagSafe, wer kommt denn bitte auf die Idee, dass bei diesem Display jetzt
das anders ist?
Ja. Vor allem, wenn es ja im Prinzip ein iMac ist.
Ja.
Da kommen wir ja auch noch zu.
Ja, also das verstehe ich auch nicht. Man hat MagSafe versucht im iMac zu, oder man hat es im iMac 24 Zoll etabliert und man könnte jetzt vermuten, dass das auch wieder so eine Insellösung ist und dass diese MagSafe-Insellösung jetzt nicht auf andere Produkte übergreifen wird. Man hätte es zum Beispiel
vielleicht ist auch MagSafe einfach zu teuer fürs Display.
Bestimmt, ja. Genauso, man hätte MagSafe auch, wenn man das wollte, im Mac Studio reinbringen können.
Da sehe ich jetzt die Notwendigkeit nicht unbedingt, ja.
Ja, ob das sinnhaft ist, ist eine andere Geschichte, aber im Display, aufgrund der Bauform, aufgrund dessen, dass es so dünn ist, hätte man es machen können.
Das hätte sich da definitiv angeboten.
Ja. Ja, gut, unvorstellbar.
Und selbst da, es gibt andere Monitorhersteller, die auch relativ, oder die auch dünne Geräte anbieten, wo das Netzteil integriert ist, zur Not halt ausgelagert ist und du kommst trotzdem mit dem Stecker ins Display rein.
Dann hätte man mit einem externen Netzteil arbeiten müssen.
Ja, ja, wie gesagt, ob man das, je nachdem, es gibt da auch relativ dünne Monitore mit integriertem Netzteil, wo du auch mit einem Kabel entsprechend dann halt an den Monitor rankommst. Klar, das sind jetzt nicht so die optisch unbedingt schönen Lösungen, die man sich dann von Apple wünschen würde, aber man, wie gesagt, wir haben ja MagSafe am iMac. Das hätte man alles schöner lösen können als so.
Ja, und da hätte Apple sogar noch einen Vorteil gehabt. Wenn das Kabel irgendwann mal kaputt geht oder verloren geht, dann hätte man das originale MagSafe-Kabel kaufen müssen und sie hätten wieder Geld, Umsatz generiert und somit auch Geld generiert.
Ja, ja, das auch. Aber du hättest ja auch alleine schon in der in dem Einkauf von deinen Kabeln ja auch wieder das gehabt, dass, mein Gott, du das iMac-Kabel, ob du dann jetzt 10.000 Stück oder 20.000 bestellst und das da noch mit dranhängst, hast ja auch wieder da den Vorteil. Plus, du musst nicht nur den Preisvorteil über die Menge wahrscheinlich, sondern ja auch, was Lagerhaltung betrifft, ja, du hast nur ein Teil da rumliegen, ja, was irgendwo dann verbaut oder verpackt werden muss. Und das, wie gesagt, das ist auch so eine Sache, die sich mir nicht als Apple erschließt, ja, dass man das dann so macht, weil Apple ja im Prinzip, was gerade Einkauf, Supply Chain und das alles betrifft, ja eigentlich ja so gut aufgestellt ist. Ja.
So ist es. Naja, wahrscheinlich hätten sie das Kabel jetzt auch schwarz gemacht und ich glaube, beim Apple-Monitor ist es in weiß oder sogar in den Farben wie der oder beim iMac ist es in den Farben, wie der iMac ausgewählt ist. Ich weiß es aber nicht ganz genau, ob sich das jetzt auch auf das MagSafe-Kabel spezifiziert. Keine Ahnung. Jedenfalls die Tastaturkabel, die sind in der Farbe, wie der iMac ist. Ja, farblich angepasst. Ob das jetzt bei dem Stromkabel beim iMac so ist, kann ich dir jetzt gar nicht sagen.
Mein Gott, und wenn es weiß gewesen wäre?
Ja, der Mac Studio ist ja jetzt so schwarz-weiß, schwarz-silber, das sind ja so die Grundfarben vom Mac Studio, ne? Also vom Monitor und vom
Aber Rechner. Das ist, wie gesagt, ein Kabel, was da hinten weggeht, das hätte man auch noch verkraften können.
Naja.
Oder du wärst hingegangen und hättest dein eigenes Sleeve dafür gemacht.
Ja. Kann man auch machen, ja. Mhm.
Okay, genug
Kabelgerede. So, ja. Es geht weiter. Das Ding hat ja, wie wir alle wissen, einen A13 Bionic-Chip intern verbaut. Mhm. Das liegt doch daran, weil zum Beispiel auch ein Headless iOS 15.4 darauf läuft. Und das muss ja irgendwie betrieben werden. Allerdings ist jetzt rausgekommen, dass das Ding 64 GB Speicher hat. Und da gibt es im Moment mehrere Spekulationen, warum das so ist. Angeblich...
Ja, mein Gott, das ist ein Standard 13, was wissen wir da?
Naja, angeblich liegt es wohl daran, dass der Speichercontroller vom A13 keine kleineren Chips verwalten kann als 64 GB. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Das ist nur das, was ich gelesen habe. Meine Vermutung ist halt, dass sie noch ein paar Standardboards rumliegen hatten und die einfach verbaut haben. Ich glaube nicht, wenn sie das neu anfertigen hätten müssen, dass sie dann auf so eine große Speicherzahl gegangen wären. Es sei denn, es ist dieses Controller-Problem wirklich existent. Das kann ich aber nicht genau sagen, weil ich darüber keine genauen Kenntnisse habe.
Ja, die Frage ist halt, 13er ist ja ein etablierter Chip, ja, der ja schon lange vom Band läuft. Inwieweit willst du da Geld investieren, um den halt nochmal zu ändern?
Ja, stimmt.
Das ist halt die Frage. Und wie viel würdest du unterm Strich sparen, wenn du den anpasst und von mir aus mit 4 Gigabyte oder so dann nur ausstatten würdest? Wie viel Geld oder wie viel Einsparung wäre da wirklich drin gewesen bei den minimalen Stückzahlen, in Anführungszeichen, die Apple von dem Display wahrscheinlich verkauft?
Im Gegensatz zu iPhones ist das eine geringe Stückzahl auf jeden Fall.
Ja.
Das ist so.
Und wie viel Geld würdest du da halt investieren müssen, um halt, wie gesagt, den Chip anzupassen? Wo setzt du den Chip generell noch ein? Wie gesagt, wie groß, das ist halt ein Rechenexempel einfach, was du aufmachen musst. Und dann, wie gesagt, mein Gott, dann fällt er halt so vom Band, wird halt verbaut und Ende.
Genau. Ja, und um das jetzt noch zu finalisieren, 2 Gigabyte davon werden derzeit genutzt. Mhm. Ne? Und da gab es ja wieder ganz viel verschiedene Aussagen, dass Apple mit dem Gerät noch mehr vorhat. Ich glaube, da ist mehr so der Wunsch bei der Botschaft mit drin. Und ich glaube, wir werden da enttäuscht und Apple wird mit dem Gerät nicht mehr machen, als sie es jetzt tun. Auch wenn wir uns zum Beispiel das auch gewünscht haben, AirPlay-Empfänger, Apple TV etc., ich glaube, dass diese Wünsche, die wird Apple nicht gerecht oder den Wünschen wird Apple nicht gerecht werden. Das ist meine Vermutung. Ja,
alleine mit AirPlay etc. wird ja schon die Problematik anfangen, wo wären die Antennen? Oder sind überhaupt Antennen integriert in dem Gerät? Mhm. Ja. Du bräuchtest ja, wie gesagt, der Monitor an sich müsste ja dann entweder zumindest mal über Bluetooth, also eigentlich ja über WLAN dann verfügen. Mhm. Wäre die Technik überhaupt in dem Gerät mit drinne, was er ja wahrscheinlich nicht ist, sonst hätten wir das wahrscheinlich irgendwo schon mal gehört. Mhm. Bis jetzt kam ja da noch nichts in diese Richtung, dass halt irgendwie Antennen drin wären oder halt, wie gesagt, nochmal ein WLAN-Chip oder so, ja. Da hat man ja bis jetzt noch nichts gehört, also wird die Technik auf jeden Fall fehlen. Ja, ansonsten, wie gesagt, A13, so schlecht ist er nicht, ja, der Chip, da ginge wesentlich mehr. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, gerade was ja eventuell dann auch hier so ein paar Apps betrifft. Speicher hat er, ja, du könntest da auch ein paar Apps noch draufhauen. Mhm. Du hast ja im Prinzip mit iOS 15.4 ja auch ein iOS drauf, was ja ein bisschen was bietet, ja. Mhm. Ja, wir haben es halt nicht, ja.
So ist es. Ja. Und ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass da noch irgendwelche signifikanten Updates, dass da noch irgendwelche Updates erscheinen werden, die uns ja jetzt technologisch weiterbringen. Das bezweifle ich.
Ja. Aber also das Schöne ist, dass sie auf jeden Fall die Möglichkeit haben, auch wenn größere Softwareanpassungen notwendig wären. Und da kommt ja noch ein bisschen was, gerade in Bezug auf die Webcam. Wird ja noch ein bisschen was nachgereicht, ein Update, um da die Qualität zu verbessern. Also denen geht auf jeden Fall für irgendwelche Softwareanpassungen nicht der Speicher aus.
Nein, da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
Von daher, da ist noch Luft,
ja. Ja, auf jeden Fall. Gut. Ja, und ich glaube, bevor wir mit dem Mac Studio an sich das Thema können wir noch kurz reinnehmen. Apple veröffentlicht Windows-Treiber für das Studio-Display. Genau. Allerdings ist natürlich der komplette Funktionsumfang natürlich unter Windows nicht abbildbar.
Nicht gegeben, genau.
Ja, das sollte klar sein.
Center Stage ist macOS abhängig, zum Beispiel, ja. Aber ansonsten schön zu sehen. Es kam ja auch ein Bootcamp-Update dazu, was ja die Treiber dann auch noch beinhaltet. Mir war gar nicht bewusst, dass Bootcamp überhaupt noch abgedatet wird.
Doch.
Wie gesagt, war mir nicht bewusst. Aus dem Thema bin ich schon lange raus. Und dadurch, dass wir jetzt auf Apple Silicon umsteigen, habe ich Bootcamp da auch nicht mehr auf dem Schirm, gerade weil ja auch es keine ARM-Version von Windows für Apple geben wird, zumindest mal aktuell nicht und wahrscheinlich mittelfristig auch nicht. Wäre da ja auch kein Bedarf für ARM-Treiber oder für ein Bootcamp-Update für Apple Silicon, ist ja momentan auch nicht notwendig. Und wie gesagt, da war mir einfach auch nicht bewusst, dass für die Intel-Rechner Bootcamp noch aktuell gehalten wird. Macht Sinn, klar. Gerade auch für die Geräte, die halt noch am Markt sind, die genutzt werden, ja, wo die Nachfrage auch da ist. Da hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit drüber gesprochen, dass viele ja teilweise, oder dass es auch Personenkreise oder Kunden gibt, die teilweise exklusiv Windows ja auf ihren Rechnern einsetzen, aus diversen Gründen. Aber dass da, ich hatte es total aus den Augen verloren, Bootcamp.
Ja, gut, wenn man selbst nicht damit arbeitet, dann verliert man gewisse Dinge auch aus den Augen. Das ist ganz klar.
Nee, aber es war auf jeden Fall, der Artikel war schön zu lesen, ja. Mhm. Und wir hatten sowieso schon drüber gesprochen, es gab ja von Apple auch die Aussage, dass sie nicht garantieren können, dass halt das Display wie gewohnt halt auch unter Windows funktioniert. Das Einzige, was mich da interessieren würde, ist, wird halt die Auflösung etc. alles vernünftig unterstützt auf Windows und die Lautsprecher, Webcam, wie gesagt, dass die halt noch funktioniert, okay. Das sind eigentlich so die Sachen, die für mich interessant wären. Aber ansonsten,
Ja, das ist halt ein Gerät, was seinen kompletten Funktionsumfang nur im Mac OS Umfeld abbilden kann. Das ist ganz klar. Ja. Da sollte sich jeder darüber im Klaren sein, dass das halt so ist.
Ne? Ja, und es ist ja auch gerade mit 5K jetzt kein typischer Monitor, den man sich als Windows-Nutzer unbedingt kauft.
Ja.
Also deswegen den am PC zu betreiben.
Ja,
ja, mag's geben, der eine oder andere, aber das sehe ich jetzt eher weniger. Die Frage ist halt wirklich, wenn du ein Intel Mac hast und da Bootcamp, beziehungsweise Windows nutzt, eventuell über Bootcamp, dass man da dann entsprechend die Treiber hat und das da unterstützt wird, aber den Monitor jetzt für einen Windows PC direkt anzuschaffen, da investiert man das Geld, glaube ich, besser in einen anderen Monitor, ja.
Genau. Ja, und 5K ist sowieso eine sehr selten verbreitete Auflösung. Da gibt es, also ich kenne.
Es gibt wenige Hersteller, die es machen.
Ja.
Und die Geräte sind eigentlich da im Prinzip ja auch für Mac-Käufer oder für Mac-Nutzer.
Genau.
Ursprünglich mal gewesen. Ja.
So ist es. Aber bevor wir uns über den Mac Studio oder über das Mac Studio System oder den Mac Studio Rechner unterhalten, lass uns mal über unseren heutigen Werbepartner sprechen. Und das ist die Firma Yeelight. Und Yeelight ist zum ersten Mal mit dabei. Also wir haben ja quasi eine Markenpremiere im Podcast. Und Yeelight, die Fokusprodukte von Yeelight sind smarte Beleuchtungssysteme. Und bevor wir über das generelle Produkt besprechen oder das Produkt detaillierter besprechen, lass uns noch mal ein paar Worte über die Firma reden. Yeelight hat bereits 11 Millionen Produkte in über 100 Länder verkauft. Und ein ganz großer Teil der Arbeit von Yeelight fließt in die Erforschung von smarter Interaktion. Yeelight-Produkte sind kompatibel mit Apple HomeKit, Google Assistant und Amazon Alexa. So, das sind so quasi grundsätzlichen Dinge, die wir hier über Yeelight verlieren möchten, oder die Worte, die wir über Yeelight verlieren möchten. Aber ich finde, wir sollten mehr über Produkte sprechen, weil damit können wahrscheinlich die Hörer viel mehr anfangen. Und das ist ja bei uns immer so üblich, wenn wir über eine Marke sprechen oder speziell über Produkte sprechen, dann haben wir die auch zu 99,9% vorher getestet. Und somit haben wir das auch mit einem Produkt aus dem Hause Yeelight getan. Und Yeelight bezeichnet das Produkt als LED-Nachttischleuchte. Aber ich würde sagen, das ist eine sehr eingeschränkte Produktbezeichnung. Und dieses Produkt kann viel, viel mehr und man kann es viel flächendeckender einsetzen, weil es vom Design so minimalistisch und so unaufgeregt ist, dass man es an verschiedenen Einsatzorte bringen kann und es passt quasi mehr oder weniger in viele Wohnbereiche hinein, ob es jetzt wie gesagt am Nachttischschränkchen ist oder am Nachttisch ist oder in der Küche oder im Wohnzimmer. Also es gibt sehr viele Orte, wo man diese Lampe sehr, sehr gut einsetzen kann. Ich habe das Ding zum Beispiel auf dem Sideboard, auf dem Lowboard positioniert, wo mein Fernseher draufsteht und habe es als Stimmungslicht, als Hintergrundlicht für den Fernseher derzeit und habe da so ein bisschen eine schöne indirekte Beleuchtung, die sich so schön hinter dem Fernseher oder neben dem Fernseher sehr gut etabliert hat in den letzten Wochen. Also da habe ich die Lampe sehr gut positionieren können. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das Ding testen konnte, weil mir wäre quasi so eine Smart Home Beleuchtungsperle verloren gegangen, weil ich muss zugeben, im ersten Moment, wo ich das Ding auf dem Papier gesehen habe, habe ich gesagt, ja okay, das ist ein grundsätzlich interessantes Produkt, aber es hat sich jetzt nicht so so eine extreme Begehrlichkeit von den theoretischen Werten bei mir entwickelt. Und als ich das jetzt fast schon drei Wochen her getestet habe, habe ich festgestellt, dass diese Lampe so viel Funktionen hat und mir so viel persönliche Vorteile geboten hat, dass ich es echt gut finde, dass ich die Chance hatte, das Ding zu testen. Und ich möchte es nicht mehr missen. Und fangen wir mal mit den grundsätzlichen Funktionen an. Das Wichtigste für die für die Hörerschaft ist wahrscheinlich, dass wir eine hundertprozentige HomeKit-Kompatibilität haben.
Sorry, wenn ich unterbreche. Das Wichtigste ist die Razer Chroma RGB-Unterstützung.
Ja, die wurde per Update nachgerüstet und
das ist das Wichtigste an dem Ding überhaupt.
Und die Razer Chroma RGB-Unterstützung zeigt auch
die ist Gaming-PC kompatibel bei mir, muss genau. Ich mir vorstellen.
Und zeigt auch mal wieder, dass wir hier ein Produkt haben, was nicht nur eine klassische Nachttischlampe ist, sondern man kann sie halt multifunktional in verschiedenen Lebenssituationen einsetzen, das ganze Ding. Also von daher gehe ich mal so weit, dass man wirklich mehr damit machen kann, als das Ding nur als Nachttischlampe zu benutzen. Aber das habe ich ihm schon mal gesagt. Also, wie gesagt, HomeKit-Kompatibilität. Das Ding hat einen USB-C-Anschluss, also die sind auch in der Zukunft angekommen oder im Hier und Jetzt. Sehr großer Pluspunkt, viele marktbegleitende Hersteller verwenden immer noch nicht USB-C und das ist ein riesen Pluspunkt. Wir haben hier einen USB-C-Anschluss. Das zeigt auch, dass man relativ stromsparend unterwegs ist. Ein Netzteil wird allerdings nicht mitgeliefert, da muss man sich in dem Fundus bedienen, den man entweder zu Hause hat oder man muss sich da was dazu kaufen. Was ich allerdings nicht als Problem ansehe, dass hier kein Netzteil im Lieferumfang enthalten ist. Aber ein USB-C-Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Das als Pluspunkt. Und der USB-C-Port ist auch schön dezent im Lampenfuß, im Lampenkorpus untergebracht. So, das Ding hat 16 Millionen Farben. Kalt-Weiß- und Warm-Weiß-Töne sind abbildbar. Das Ding ist dimmbar, auch als Lichtwecker zu verwenden. Die ganzen grundsätzlichen Funktionen sind mit der HomeKit-Geschichte abbildbar, also mit den Bordmitteln, die man von Apple mitbekommt, wie zum Beispiel die Farbauswahl, wie zum Beispiel die Dimmung ein-ausschalten etc. Das kann ich alles ohne die hauseigene Yeelight-App zu installieren abbilden. Aber wenn ich viel, viel mehr damit machen möchte mit dieser Lampe, dann sei es den Kunden doch angeraten, auf jeden Fall die Yeelight-App zu installieren, weil darüber installiert man zum Beispiel auch die Software-Updates für die Lampe, wie zum Beispiel eben von dir auch angesprochen die Razer Chroma-Unterstützung, weil die wurde halt auch per Software-Update nachgeliefert. Dann gibt es noch die Möglichkeit, die Lampe per Klopfen am Gerät ein- und auszuschalten. Oder zum Beispiel die Lampe auf dem Standfuß, auf dem Korpus hat man eine Touchleiste, die so verbaut ist, dass man sie auch nicht optisch wahrnimmt, aber man kann halt über die Touchleiste streichen und kann dort einige systemrelevante oder betriebsrelevante Funktionen abrufen, die dimmen oder die Farben wechseln. Und das kann man auch wiederum alles in der hauseigenen Yeelight-App konfigurieren. Wie gesagt, grundsätzlich die Basisfunktionen, die gehen alle mit den Apple HomeKit Bordmitteln. Um aber wesentlich mehr mit der Lampe zu machen, sollte man sich auf jeden Fall die hauseigene App installieren. Ganz, ganz wichtig. Ja, designtechnisch sehr, sehr minimalistisch. Wir haben einen sehr schönen grauen Korpus-Standfuß und die Oberseite ist halt milchiges Plexiglas oder Plexiglas würde ich sagen, eine sehr hochwertige Verarbeitung, Spaltmaße on top, sage ich jetzt mal. Also alles das, was man eigentlich von einer dezenten Smart Home Stimmungslichtleuchte erwarten mag oder erwarten kann. Ja, und ich finde es auch gut, dass sie sich vom Design so ein bisschen zurückgehalten haben und da keine großen Experimente gemacht haben. Ich denke, so findet jeder oder so findet man in jeder Wohnungssituation einen optimalen Einsatz für die Lampe. Ja. Das Ding hat mich echt sehr positiv überrascht und ich bin froh, dass ich es halt auch jetzt, ich wiederhole mich, getestet habe, weil damit sind mir erst diese ganzen Vorteile und diese ganzen Funktionen halt aufgefallen. Weil so auf dem Papier kann man viel lesen und tun, aber das Ding jetzt mal live zu testen, war dann nochmal eine ganz andere Erfahrung. Ja, was mich auch sehr freut, wenn man die Dinger ins HomeKit-Netzwerk reinbringt, dann muss man ja einen QR-Code einscannen bei den Geräten und bei vielen Herstellern ist einfach nur ein Zettel dabei. Das hat den Nachteil, irgendwann verliert man den Zettel oder man verliert die Verpackung. Hier ist dieser QR-Code unten drunter aufgebracht und auch so aufgebracht, dass er nicht verloren gehen kann. Also auch ein vernünftiger Kleber wurde dort gewählt. Also es sind also so Kleinigkeiten, die das Gerät recht rund machen. Somit kann man halt diesen QR-Code oder den Zettel, den man normalerweise benötigt, nicht verlieren, weil er fest am Gerät untergebracht worden ist. Das sind alles so Kleinigkeiten, die in meinen Augen so ein Produkt sehr, sehr rund machen.
Ja.
Und wie gesagt, als Lichtwecker ist das Ding auch einsetzbar. Das habe ich, glaube ich, schon
ein Riesenfreund von, ja.
Das habe ich schon erwähnt. Und somit hat man so viele Funktionen in dieser Lampe untergebracht, dass man wirklich das Ding sehr vielseitig einsetzen kann. Ja. Und deine Lieblingsfunktion ist ja Razer Chroma, habe ich festgestellt, ne?
Nee, es hat mich, ich habe mich eben mal schnell nochmal durch die technischen Daten gelesen und da habe ich, ist mir es halt nochmal aufgefallen. Ich habe es irgendwie beim ersten Mal übersehen, ja, keine Ahnung. Und ich habe ja hier Razer-Tastatur, ja, etc. Und wenn du da die Lampe nochmal mit einbinden kannst, so als Gag oder Spielerei nochmal, gerade wenn du vielleicht so Leerlaufphasen hast oder das macht natürlich schon Spaß, wenn die synchron mit dann Tastatur und Maus da läuft, ja.
Ja.
Das ist natürlich schon nice.
Ja. Und was mich ja am meisten begeistert, das ist der niedrige Anschaffungswiderstand. Weil diese ganzen Funktionen, die wir ja eben aufgelistet haben, die kosten letztendlich nur 68 Euro und ein paar zerquetschte Cent. Also das Ding ist für das, was man bekommt, in meinen Augen mehr als günstig. Also ich bin da sehr, sehr positiv überrascht. Hm. Und jetzt kommt noch der zweite Punkt. Wir haben natürlich, oder der x-te Punkt, wir haben ja einige Punkte schon vorher angebracht. Wir haben auch einen Hörervorteil. Ihr bekommt sage und schreibe 35% Rabatt auf die Yeelight D2 auf das Yeelight D2 Stimmungslicht, nenne ich es jetzt mal. Ich möchte es jetzt nicht als Nachttischlampe begrenzen, weil damit wäre dem Produkt wirklich nicht, damit würde man dem Produkt wirklich nicht gerecht werden. Also es gibt, wie gesagt, 35% auf das Produkt, auf die D2 mit dem Gutscheincode oder mit dem Rabattcode GC, also Gustav Charlie Dora 2. Und es gibt noch einen zweiten Code. Wer sich jetzt nicht für die D2 erwärmen kann, der kann sich aber generell mal im Yeelight Shop umschauen und da gibt es dann 20% auf das komplette Yeelight Sortiment, ausgenommen von Produkte, die jetzt schon im Sonderangebot sind oder die schon reduziert sind, also auf das reguläre Sortiment von Yeelight gibt es dann wie gesagt 20% und das gibt es mit dem Gutscheincode GCSHOP. Also GC Shop. Alles zusammengeschrieben. Groß- oder Kleinschreibung ist in dem Fall egal. Ihr findet aber auch nochmal die genauen Notizen in den Shownotes zur heutigen Episode. Jo. Ich denke, das Produkt haben wir somit ausführlich besprochen und beworben. Und das ist wirklich ein Produkt, was ich aus tiefstem Herzen empfehlen kann. Ich kann jetzt nicht für das komplette Yeelight-Programm sprechen. Fairerweise muss ich das dazu sagen, weil ich nicht alle Produkte getestet habe. Die haben ein sehr, sehr großes Portfolio. Aber für die D2 kann ich eine absolute Bestnote vergeben. Und ich bin da sehr positiv überrascht. Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Yeelight und es geht jetzt weiter mit der regulären Sendung. Regulären Sendung, hört sich fast an wie im Werbefernsehen, hätte ich bald gesagt. Ja, dann geht's weiter mit Mac Studio, mit dem Rechner an sich. Ne?
Ja, nice, das Ding, nice.
Nach wie vor, ja, das Ding ja... beste Bewertungen bekommen von den Kollegen am Markt sozusagen. Ne? Und jetzt sind auch die ersten Teardowns veröffentlicht worden. Da war ja Maxtech, glaube ich, einer der ersten, der sich da rangewagt hat an das Gerät. Und Ja, fangen wir mal von vorne an. Wenn man das Gerät öffnen will, muss man das über die Unterseite machen. Man muss den Gummiring, also den Standfuß, in Anführungsstrichen Standfuß, also herausnehmen. Dieser ist verklebt und unter dem Gummiring befinden sich dann eine Vielzahl an Schrauben. Die sind wirklich ordentlich bemessen. Da sind wirklich einiges an Schrauben untergebracht. Und dann kann man das Gerät öffnen.
Ja, aber ja, da siehst du auch schon mal, dass es nicht dafür gedacht ist, dass man das zu Hause macht.
Ja, genau.
Das war noch ein ganz anderes Ding beim Original Mini, wo du die Bodenplatte einfach rausdrehen konntest, ja.
Ja, ja. Aber wenn du da mehr machen wolltest, musstest du ja auch den Schraubenzieher ansetzen, ne? Also mehr als den Arbeitsspeicher austauschen. Ja,
aber der Zugang war auf jeden Fall einfacher als jetzt hier. Und wie gesagt, da merkst du auf jeden Fall, dass das nicht dafür gedacht ist, dass man da zu Hause was genau macht an dem Gerät. Ja.
Und das weil zeigt auch.
Beim Mini-Konzert zumindest mal den Speicher, beziehungsweise mit ein bisschen Schrauberei dann auch die Festplatte, mit mehr Schrauberei dann zwei Festplatten einbauen.
Ja.
Die Zeiten sind vorbei.
Ja, aber das war ja auch nur bei der ersten oder bei der mittleren Mini-Generation. Später wurde zugedongelt, das Ding.
Ja.
Weil der Speicher dann halt fest verbaut war, der Arbeitsspeicher. So, und der zweite Punkt zeigt auch, dass man das nicht zu Hause machen sollte, zumindest nicht, wenn man wenig oder keine Ahnung davon hat, weil das Netzteil liegt komplett frei im Gerät. Bedeutet, das Netzteil hat jetzt nicht noch eine extra Isolierung oder ein extra Case drumherum, sondern ist komplett frei im Gerät stehend verbaut. Es ist ja relativ zentrisch verbaut, wenn ich das so richtig sehe. Muss es ja auch, weil der Netzstecker ja auch relativ zentral ist oder er ist ja zentral in der Mitte vom Mac Studio untergebracht. Und so ist auch das Netzteil positioniert. Und das bedeutet, auch wenn das Gerät nicht am Netzstecker ist, kann das Netzteil noch unter Strom stehen, weil die Elkos, die Elektrolytkondensatoren, sind dementsprechend noch mit Spannung versehen. Und wenn man da dran kommt und die Dinger nicht entladen sind, dann können die Dinger sich halt an der Person entladen. Und das könnte dann doch zu einer neuen Frisur führen, ohne dass man sie haben wollte. Also sollte man da aufpassen, was man tut und was man macht. Da ist nämlich ordentlich Spannung drauf. So. Ich denke mal, das haben sie aus Gründen des Platzes gemacht und auch aus Gründen der Kühlung, weil ein offenes Netzteil kann besser gekühlt werden, als wenn es dann nochmal mit einem Plastik oder irgendwie isoliert wird. Da gehe ich mal ganz stark von aus. So, und dann kommen wir dazu, dass man eine relativ modulare Aufbaustruktur vorfindet. Das bedeutet auch, die Stecker, die USB-Stecker etc. sind alles kleinere Module, wie wir es jetzt zum Beispiel auch im MacBook Pro sehen. Und das gilt, denke ich mal, in erster Linie dazu, dass man das Ding auch Apple-seitig gut und schnell reparieren kann, ohne dass man das komplette Logic Board austauschen muss. Ja? Und dann kam der Punkt, der in den letzten Tagen für extreme Verwirrung im Netz gesorgt hat. Und für Freude auf der ersten Seite oder auf dem ersten Blick für Freude gesorgt hat und dann auf dem zweiten Blick für Betrübtheit gesorgt hat. Man sieht zwei Steckplätze für SSDs und diese sind halt erstens mal leicht erreichbar und man sieht halt auch, dass der Speicher auf dem ersten Blick austauschbar ist. Das ist auch so, die Module sind austauschbar, sind allerdings keine Standard-SSDs, geschweige denn Standard-NVMe oder M2 in der Darreichungsform, weil wir haben eine grundsätzlich komplett andere Pin-Belegung und es sieht auch so aus, dass es keine SSD ist, die einen eigenen Controller besitzt, weil der Controller sitzt im SoC, also im Chip an sich und es ist nur ganz normaler NAND-Speicher, der da verbaut ist, ohne eine gewisse Controller-Intelligenz. Also bedeutet auch, wenn jetzt physisch eine herkömmliche SSD passen würde, würde sie ansteuerungstechnisch gar nicht funktionieren. Und dadurch, dass der Controller ja auch gewisse Sicherheitsmechanismen verbaut hat, haben sie ihn halt, oder also der Apple-Controller halt gewisse Sicherheitsmechanismen verbaut hat, sitzt er halt auch im Chip und das ist sozusagen auch Bestandteil der Chip-Architektur und auch, denke ich, das sind auch die Performance oder einer der Performance-Gründe, warum man auf einen hauseigenen innerbetrieblichen SoC-Controller setzt oder On-Board- oder On-Chip-Controller setzt in dem Fall. So, und dann gab es ja Austausch, Aktionen von verschiedenen YouTubern. Ja. ich glaube, es gab Austauschaktionen von Mac Studio zu Mac Studio, was nicht funktioniert hat. Und es gab auch Aktionen von Slot 1 auf Slot 2, was auch nicht funktioniert hat. Wo dann die Software einfach nicht gebootet hat oder der Rechner nicht gebootet hat. Allerdings gab es jetzt eine neue Erkenntnis, wenn man die Chips oder die Module gleicher Größe austauscht, das heißt 512 auf 512 aus einem Mac Studio, dann soll es wohl funktioniert haben. Das hat iFixit geschrieben. Also das bedeutet...
Ja, aber auch nur, wenn du halt im selben Slot getauscht hast.
Ja, also Slot 1 zu Slot 1, aber von zwei verschiedenen Geräten.
Genau, aber dieselbe Größe, ja.
Dieselbe Größe und derselbe Slot. Man geht halt davon aus, dass die SSDs per Software so konfektioniert dann sind oder so konditioniert sind, dass sie halt auf Slot 1 konditioniert worden sind und dass halt auch die Größe dort hinterlegt worden ist in der Firmware etc. Aber grundsätzlich, man kann halt im Moment einen Strich drunter machen und sagen, dass man die SSDs nicht mit Third Parties austauschen kann, also mit Third-Party-Produkten austauschen kann und dass es das ganze Ding softwaretechnisch verdongelt ist. Dass darunter, ich denke, darunter kann man das als Fazit schreiben. Und anzumerken ist noch, man könnte vielleicht davon ausgehen, dass in Zukunft ein autorisiertes oder ein offizielles Upgrade-Kit kommen könnte, wie es ja bei Mac Pro auch passiert ist. Und dass das dann entweder bei der Genius Bar ausgetauscht werden muss oder beim ASP oder wenn man jetzt mal ganz weit denkt, dass vielleicht auch das Kit mit dem Schraubenzieher etc. von Apple an die Kunden ausgeliefert wird, die sich das zutrauen oder die das wollen.
Das denke ich jetzt eher weniger. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich über Apple oder den autorisierten Handel dann einfach gehen. Aber wenn wir das haben, oder wenn das kommen wird und wir wissen, wie es technisch funktioniert, also von der Firmware her, beziehungsweise was muss softwareseitig noch gemacht werden, damit halt die SSD dann auch erkannt wird, die nachgerüstet wird. Und wahrscheinlich wird es ja darauf hinauslaufen, würde ich mal sagen, dass nur gleiche Größen verbaut werden können. Dass du da wahrscheinlich ein bisschen beschränkt bist, was halt die Möglichkeiten betrifft, dass du dann wirklich 2.2, 4.4 oder 1.1 halt machen muss, je nachdem. Ich denke mal, das könnte eine Einschränkung sein. Aber wenn wir wissen, wie Apple das macht, und das werden wir erfahren, wenn es kommen sollte, dann gehe ich mal davon aus, und du nicht wirklich irgendwelche Spezialtools nochmal brauchst, sondern das wirklich reinstecken und dann über eine Software gelöst wird, dann wird auch wahrscheinlich Third-Party-mäßig was kommen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass OVC oder wer auch immer dann vielleicht Module nochmal hat. Oder irgendein China-Händler, ja, wahrscheinlich vom Band gefallene Module im Internet verkauft und du dann über eventuell ja auch die Hacking-Seiten oder Hackintosh-Seiten wahrscheinlich da nochmal irgendwo ein Tool bekommst, um das dann entsprechend einzubinden. Da kann man, denke ich, davon ausgehen, das kommt, ja. Also wenn Apple es anbieten sollte, dann kommt in diese Richtung wahrscheinlich was. Wenn nicht sogar vorher schon, wenn es wirklich eine rein softwareseitige Lösung sein sollte, dass man, wie gesagt, da wahrscheinlich schon einen Hack bekommt. Die Frage ist halt nur, wie kommst du dann an deine Module ran?
Das ist die Frage. Vielleicht gibt es dann auch die Möglichkeit, dass Adapter gebaut werden etc. Allerdings muss man dann ja auch klassischen Speicher ohne Controller haben und einsetzen. Also das wird jetzt nicht ganz so einfach werden.
Das ist halt die Frage, inwieweit sich das natürlich bei einem Adapter dann auch
größentechnisch
rechnen würde, diese dann auch anzubieten.
Ja, und ob man den auch
einer kommt zum selber löten, okay, möglich. Obwohl, kann auch sein, dass irgendein China-Anbieter wahrscheinlich dann die Dinge irgendwo zusammenbauen würde, ja, für ein paar Cent dann über die einschlägigen, wie heißen die ganzen, Alibaba oder so, mal vielleicht dann anbietet, inwieweit man dem Ganzen dann trauen kann und in seine doch nicht gerade günstige Hardware dann einbaut, eine andere Frage. Aber ich, ja, Adapter dürfte eine schwierige Sache werden.
Ja, und ich glaube, das ist jetzt auch nicht der der Hauptantriebspunkt von Apple, diese Sache zu fördern, sondern der erste Antriebspunkt ist, denke ich, dass sie es einfacher haben in der Konfektion der Geräte, dass sie einfach eine Grundplatine haben und wenn Kunde B 2 Terabyte bestellt und Kunde Z 8 Terabyte bestellt, ist es für Apple einfacher, dann die Platine mit den jeweiligen SSDs zu bestücken. So müssten jetzt zig verschiedene Platinen haben, wenn das jetzt fest auf dem Board gelötet wäre das Ganze. Mhm. Und so ist es einfach in der Produktion einfacher zu sagen, der kriegt 2 Terabyte, der kriegt 1 Terabyte etc. Das ist, denke ich, der Hauptgrund und auch die Reparaturfähigkeit im Garantiefall oder dementsprechend auch nicht mehr im Garantiefall ist somit auch wesentlich einfacher, als wenn man die kompletten Platinen rausreißen oder die Platine rausreißen muss.
Ja. Ne? Einmal das, was halt SKUs einfach betrifft, weil wenn einer 4 bestellt, kriegt er vielleicht 2 Zweier-Module reingesteckt. Ja.
Ja.
Und du bist ein bisschen flexibler, was auch die Versorgung mit Speicher betrifft. Weil wenn es ganz übel kommt, ja, und könntest du auch hingehen, wenn jemand 2 bestellt und du hast keine 2er, könntest du 2 Einser reinstecken, wenn du dann das hast, je nachdem. Oder wenn jemand 4 bestellt, 2 Zweier, 1 Vierer, weil du hast die 4er ja, 8 Gigabyte?
8 Terabyte ist die maximale.
8 Terabyte geht?
Ja.
Wird dann wahrscheinlich 2 Vierer sein, gehe ich mal von aus.
Mhm.
Dann, ob du dann 4 machst mit 2x2 oder mit 1x4, ist ja die Frage, wie Apple das grundsätzlich gerechnet hat.
Mhm.
Aber da bist du ja auch nochmal ein bisschen flexibel, je nachdem wie die, oder wahrscheinlich flexibel, je nachdem wie halt die Versorgungslage mit Modulen aussieht. Könnte vielleicht auch nochmal so ein Ding sein, aber das...
Ja.
Ich weiß nie. Vor allem würde mich mal interessieren, wenn sie das wirklich so handhaben, zur Not, wie die Käufer darauf reagieren, wenn einer ein 4 Gigabyte Modul kriegen sollte und ein anderer 2. Und vor allem, wie sind die Schreiblese-Geschwindigkeiten? Wie unterscheiden die sich? Weil das habe ich in einem Podcast auch schon gehört, dass sie ein Max und ein Ultra bestellt haben, um zu gucken, ob beide Geräte dieselben Lesegeschwindigkeiten haben oder ob Apple da irgendwo im günstigeren Modell günstigeren Speicher verbaut und dann das halt auch gucken wollen innerhalb der Max, ja, dass sie das testen wollen an unterschiedlichen Geräten, ob es da irgendwo einen Unterschied gibt, weil dann würden sie nämlich anfangen, wieder zu gucken, halt an den guten Speicher zu kommen und halt schlechten oder
das hatten wir den alles falschen schon mal.
Speicher wieder zurückzuschicken. Und das hatten wir ja schon mal.
Ja.
Und das sind so Sachen, mein Gott, ob du jetzt eine Sekunde oder 3 Sekunden, sorry, aber so Diskussionen, mit denen kann ich gar nichts anfangen.
Ja,
aber kann ich. Ich zahle doch so viel Geld. Ja, und du kriegst ja auch das, was sie beworben haben.
Genau. So ist es. Ja, gut. Ja, also wie gesagt, der Antrieb von Apple ist ein anderer. Sie möchten nicht, dass du das Ding aufrüstest. Sie möchten halt ihre Geräte besser reparieren können und besser konfektionieren können. Ich denke, das ist der Antrieb von Apple bei dieser ganzen Geschichte.
Ja, aber auch da wieder, ich denke, wenn da entsprechend die Nachfrage einfach da ist, könnte sich da vielleicht noch ein bisschen was bewegen.
Mhm.
Ja, aber das muss man dann einfach abwarten, was Apple da dann auch langzeitmäßig geplant hat und wie sich das durch die noch kommenden Produkte eventuell auch durchziehen wird und wie da die Vorstellungen einfach sind und ob dann, wie gesagt, mit der Einführung von einem neuen Mac Pro oder von dem nächsten Mac Mini sollten die dieselbe Technik eventuell einsetzen, was da dann eventuell mit dem Release dann einfach kommt, weil sollte im neuen Mac Pro dieselbe SSD-Technik verbaut sein, wie jetzt in dem Mac Studio und du Upgrade-Kits eventuell für den Mac Pro bekommen solltest oder die Möglichkeit haben solltest, da selbst eventuell auch was zu machen, weil der vielleicht die Möglichkeit bietet, das einfach zu öffnen und Module rein und raus, ja, wie du Lust hast, ja, dass der wirklich modular wird und dass dieselbe Platte ist. Warum sollte Apple dann in dem Zusammenhang nicht dann sagen, okay, wir bieten jetzt dieses Programm fürs Studio an, du kannst dir jetzt das und das noch kaufen und entweder traust du das wirklich zu, es zu Hause zu machen, wir haben hier die schöne Anleitung, oder du kommst zu uns und wir machen das halt in-house.
Ja, so ist es.
Ja.
Naja, Gut, es bleibt weiterhin sehr spannend, was noch so alles ans Tageslicht kommt über das Gerät. Was mir noch so aufgefallen ist, es gibt verschiedene Kunden, oder nicht Kunden, sondern Tester oder Medien, die über die Lautstärke des Lüfters sehr differenziert berichten. Es gibt viele, die sagen, das Ding ist sehr leise, man hört es kaum. Es gibt viele, die sagen, das Ding läuft immer und hat ein gewisses Grundrauschen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das Ding immer läuft, in Anführungsstrichen auf einer ganz geringen Stufe, weil das Netzteil ja auch eine gewisse Kühlung benötigt. Das war auch die Hauptargumentation verschiedener Tester, die gesagt haben, ja, das Netzteil muss halt gekühlt werden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Lautstärke sich natürlich auch davon abhängig macht oder abhängig ist, was für ein Prozessor da verbaut ist, dass der Ultra natürlich ein bisschen mehr Kühlung benötigt, eine grundsätzliche bessere Kühlung benötigt, auch im Idle-Mode in Anführungsstrichen als der Max. Das ist meine Vermutung. Man sieht es ja auch allein schon darin, dass dort ein Kupferkühlkörper verbaut ist und der hat nur einen Aluminiumkühlkörper. Da sieht man ja auch die verschiedenen thermischen Bedürfnisse der Prozessoren oder der SoCs. Und ich weiß jetzt wirklich nicht, wie das jetzt wirklich mit der Lautstärke ist, und jeder hat auch eine andere Wahrnehmung von Lüftergeräuschen. Das kann man wirklich nur immer, denke ich, sehr individuell für sich selbst abklären, ob das Gerät jetzt laut ist, ob es leise ist, ob es Geräusche macht oder nicht. Keine Ahnung.
In Bezug auf die Lüftung habe ich eigentlich jetzt nichts Negatives gelesen.
Ja, also wie gesagt, da gab es verschiedene Berichte, die gesagt haben, das Ding hat eine Grundlautstärke und es läuft immer der Lüfter ein wenig.
Ja, das ist aber garantiert nichts im Vergleich zu meinem PC.
Ja, gut, das ist ja auch kein ARM-basierendes System, sagen wir es mal so. Ne? Und von den ARM-Prozessoren
ja,
von...
Der ist ja auch auf gerade beim Spielen halt auf Leistung ja auch ausgelegt, beziehungsweise eben. Entwickelt er da auch entsprechend Abwärme. Wenn ich mal die Temperaturen von meiner 1080 hier angucke, holla, teilweise.
Und gerade bei den bisherigen ARM-Prozessoren oder ARM-Chip-basierenden Rechnern von Apple ist man ja wirklich so gut wie keine Lautstärke gewohnt. Und vielleicht bemessen das auch einige Journalisten etwas höher, dadurch, dass jetzt minimal der Lüfter dreht, als sie das bei einem Intel-basierenden Rechner machen würden. Also vielleicht setzen sie den Maßstab sehr hoch an. Ich weiß es nicht. Also Lautstärke ist wirklich immer sehr individuell und das ist auch sehr individuell wahrnehmbar. Ne? Das ist halt so. Ne? Aber das muss man sehen.
Ja, vor allem in der Art und Weise ist es der erste Desktop-Rechner von Apple, oder sagen wir mal in der Größe, der erste Desktop-Rechner von Apple mit so einer großen Kühltechnik. Daher, wie gesagt, ich habe das noch nicht selbst hören können und habe eigentlich nur Positives gelesen über die Lüftung beziehungsweise über die Lautstärke oder die nicht vorhandene Lautstärke. Vielleicht ist das einfach auch das Ungewohnte, weil bis jetzt, der muss man auch gucken, die Minis hatten ja bis jetzt groß keinen, ja, nicht so eine aufwendige Kühltechnik, wie da drin ist. Und die aktuellen Geräte sind, glaube ich, eher passiv alle gekühlt, oder? Der aktuelle M1 Mini müsste passiv gekühlt sein.
Ja. Glaube ich.
Das MacBook Air und das MacBook Pro 13 Zoll sowieso.
Das MacBook Pro 13 Zoll hat Lüfter, nur das MacBook Air hat keinen Lüfter.
Ja, ja. Der ist ja...
Und
ja, stimmt, aber der ist ja kaum, weil ich habe mal eins gesehen und da habe ich eigentlich nichts gehört. Also von daher.
Ja.
Die sind eigentlich sehr leise Geräte, ja.
Und ich denke, das kann man immer nur bewerten, wenn man sich das Ding selbst irgendwie anhört. Und das Problem ist natürlich auch, wenn man sich das bei Apple oder bei einem bei Gravis oder bei Cyberport anschaut, ja. da kann man gar kein Urteil drüber, über die Lautstärke sich erlauben, weil man ja auch Umgebungsgeräusche hat. In so einem Laden ist immer das ist Betrieb.
Was anderes als zu Hause dann. Ja.
Das müsste man im Endeffekt sich zu Hause hinstellen und dort erstmal testen. Und dann kann man eventuell von seinem 14-tägigen Rückgaberecht Gebrauch machen, sofern man sich das übers Netz bezogen hat, das ganze Gerät. Ja.
Aber ich würde trotzdem fast davon ausgehen, dass er leiser ist als mein Mini. Weil der unter Volllast, okay, wahrscheinlich müsste ich ihn mal auseinandernehmen und mal sauber machen.
Ja. Ja. Aber der ist ja auch schon ein bisschen älter.
Der ist ja auch schon ein bisschen älter.
Ja. Gut, dann lass uns noch mal ganz kurz über das iPhone SE 2022 sprechen. Da gab es auch Teardowns zu dem Gerät.
Wie habe ich im anderen Podcast gehört? Langweilig.
Er ist langweilig, aber ich habe es jetzt trotzdem aufgeschrieben. Ja, der Akku wurde etwas größer. Der hat jetzt dementsprechend 2018 Milliamperestunden. Vorher hatte er 1821 Milliamperestunden. Wir haben ein Snapdragon X57 Modem verbaut, was allerdings in einer Custom-Version vorliegt, also eine angepasste Version, die wahrscheinlich speziell für Apple entwickelt worden ist. Was diese Custom-Version auszeichnet, kann ich nicht sagen. Habe ich mich auch nicht reingelesen. Dann gab es noch die üblichen Drop-Tests und der US-Versicherer Allstate, der hat auch einen Drop-Test vorgenommen und er konnte bestätigen, dass die Drop-Tests sehr positiv abgelaufen sind. Das Ding ist etwas stabiler als das Vorgängerprodukt. Ja, das dazu. Kurz und knapp.
Mhm.
So, und keine Sendung ohne Gerüchte von Ross Young.
Das könnte man auch sagen, ja.
Ja, es sieht so aus nach seinen Prognosen und diese Gerüchte sind mindestens so alt wie das MacBook Air ist. Das ist ja immer mal so wieder so ein Dauerthema. Und ich denke, das wurde auch in den letzten Monaten mal wieder befeuert, nachdem so eine Notiz aufgetaucht ist von Steve Jobs. Das war ja auch eine relativ alte Meldung vor ein paar Monaten, wo das MacBook Air 15 Zoll schon vor längerer Zeit geplant worden ist, aber das dann wieder verworfen worden ist. Und seitdem diese Notiz aufgetaucht worden ist, sind immer wieder diese Gerüchte befeuert worden. Ja, wir sehen ein MacBook Air in 15 Zoll. Und warum auch nicht? Warum nicht ein kleines Einstiegsgerät, kompakt mit 15 Zoll. Ich denke, da gibt es eine Menge Kunden, die dafür empfänglich wären.
15 Zoll würde ich jetzt nicht unbedingt das klein bezeichnen, ja.
Naja, aber wenn man denn das auf MacBook Air runterkonvertiert, den Gedanken, dass es sonst sehr kompakt ist und sehr leicht ist, so meine ich das jetzt halt.
Mhm. Ja, und der Preis ist entsprechend kleiner, ja.
Eben ein Einstiegsgerät.
Im Vergleich zum 16er Pro dann, ja.
Genau. Und er meint halt, dass das Ganze nicht vor Quartal 4 2023 kommen soll. Also bis dahin, da geht noch einiges ins Land.
Weihnachtsgeschäft 2023?
Ja.
Also wäre ein guter Zeitpunkt, aber
ist sehr weit vorhergedacht, ja. Und das sind halt seine groben Prognosen zu dem Gerät. Er hat sich auch konkret nochmal über die Stromversorgung Gedanken gemacht und angeblich sei es so, dass Apple verstärkt daran arbeitet, das gleiche Strommanagement zu verwenden wie bei den 13 Zoll Geräten, die wir jetzt haben und auch dass die Geräte mit dem gleichen Netzteil ausgeliefert werden können, also genauso stromsparend und deswegen soll wohl das mit dem Display nicht ganz so einfach sein, weil sie sich da sehr hohe Maßstäbe gesetzt haben, was halt das Powermanagement und den Stromverbrauch anbelangt. Und MacBook Airs sind ja gerade seit dem Update auf die Silicons wirkliche Langläufer. Ne? Das muss man halt, das muss man den Geräten attestieren, das ist halt so. Und ich denke.
Ja, es ist halt die Frage auch, inwieweit würde sich bis dahin halt das Design ändern und damit vielleicht auch die Gehäusefarben.
Ja.
Wie würde sich halt das Raumangebot für den Akku verändern? Wie stromsparend, wenn das MacBook Air kommt, ja wahrscheinlich, oder dieses 15er kommt ja dann wahrscheinlich ja auch schon mit der nächsten Chip-Generation, wahrscheinlich halt im M2.
Mhm.
Was können Sie da eventuell nochmal an Stromverbrauch einsparen? Ja, das ist halt alles abhängig davon. Dann ist es ein bisschen größer, wie viel mehr Akku könnte rein. Ja, muss man halt einfach mal abwarten. Es wird wahrscheinlich nicht alles Luft werden in dem Gerät. Von daher, den zusätzlichen Platz, den sie hätten, ja, von der Grundfläche her, könnte man ja dann theoretisch auch unter anderem für Akku nutzen. Dann, wie gesagt, gerüchteweise soll ja auch am Design oder an der Gehäuseform sich ein bisschen was ändern. Von daher denke ich mal, könnten sie das, was jetzt Energiebedarf betrifft, relativ gut lösen.
Hm.
Die Frage ist halt, was stellen sie sich sonst noch vor? Und vor allem, welche Technik soll halt vom Display her drin sein?
Ja. Ja, also das waren so die groben Neuigkeiten zu dem Gerät von Ross Young. Und Ming-Chi Kuo meint, das Gerät wird nicht unter dem Label MacBook Air kommen. das war so seine Aussage. Und dann kamen halt die ganzen anderen Spekulanten dazu und sie sagten, naja, dann kommt wohl das MacBook in der urtypischen Bezeichnung wieder zurück. Möglich.
Würde durchaus Sinn machen. Ich bin eh der Meinung, dass man eventuell sogar hingehen könnte und könnte den Begriff eher komplett streichen.
Mhm.
Dass, wenn man jetzt auch mit einem Redesign auch kommt, warum sollte man dann, und die Geräte sind ja, oder wenn die Gerüchte stimmen, was das Redesign betrifft, verabschieden sie sich ja von diesem MacBook Air-typischen Keildesign und würden sich mehr so an dem, ja, MacBook-Design anlehnen, beziehungsweise an dem Pro-Design, nur halt kompakt, nur dünner halt, und leichter, dann könnte man von mir aus, wie gesagt, das eher gerne streichen, wäre bei MacBook und hätte da ja dann auch einen schönen Punkt halt in der Familie von dem MacBook Air, was wir jetzt haben, zu dem 15 Zoll, ja, zu den MacBook Pros. Ja, würde sich von der Namensgebung, denke ich mal, ja schon anbieten. Es ist halt die Frage, ob Apple diesen gut eingeführten Begriff eher halt aufgeben will.
Ja.
Oder ob sie dann mit einem vielleicht dann wirklich nur MacBook genannten Gerät quasi nochmal in Anführungszeichen was Neues einführen wollen. Ja. Könnte sein. Gerade je nachdem, wenn es vielleicht auch ein eigenständiges Design bekommen soll. Oder Features, die vielleicht dem Air fehlen. Ja. Könnte das eventuell sein, dass man da dann sagt, okay, dann ist es halt kein Air. Vor allem von der Größe her wäre es ja im Prinzip kein Air mehr. Ja, dann ist es halt ein MacBook ohne Pro, ja, ja.
Ja, es ist die Frage. Es ist natürlich ein sehr ikonisches und wichtiges Produkt für Apple, ne? Das ist so. Und ob man den Namen wegnimmt, das ist die zweite Frage. Bloß, wenn, wie du es eben schon sagtest, wenn dieses charakteristische Keildesign wegfallen wird, fällt ja auch ein Stück weit der Name in Anführungsstrichen mit weg, weil das hat es ja ausgemacht, das Produkt. Da hat es sich ja gegenüber den ganzen anderen MacBooks abgehoben. Kein anderes MacBook hatte so ein Design vom Keil her, also von diesem Bold-Design oder wie man das auch nennen mag. Und das war halt charakteristisch für die MacBook Air-Serie. Und wie gesagt, wenn man sich vom Design verabschiedet, könnte man sich auch vom Namen verabschieden. Ne?
Ja, das würde dann allerdings auch wieder Diskussionen auslösen, ja. Aber wenn du ja das aktuelle MacBook Air mit neuem Design ohne den Titel Air beibehältst, entsprechend updatest, und es sich preislich in derselben Region bewegt, ja, ob das sich dann eher nennt oder nicht eher.
Ist ja, ja im Prinzip egal.
Das wäre im Prinzip egal. Ein Problem wird's halt, wenn du quasi das MacBook Air einstellst, du stellst die neuen Geräte als MacBook vor und die werden preislich dann nochmal nach oben korrigiert, um einiges, wo du dann sagst, okay, jetzt fehlt nach unten hin, in Anführungszeichen, halt das Air. Also wenn, dann musst du das von der Preisgestaltung ja schon zumindest mal so beibehalten, wie du es jetzt halt hast. Aber ob sich das dann eher nennt oder nicht, also mir wäre es im Prinzip egal, ja.
Ja, absolut. Absolut. Das wird man sehen. Und manchmal sind die Wege von Apple ja auch nicht so leicht zu ergründen. Ja. Das ist so. Das zum MacBook Air, zum eventuell kommenden MacBook Air. Gut, dann würde ich sagen, lass uns in den Gadget-Block übergehen, weil da haben wir heute zwei kleine Produkte. Und das eine Produkt, was ich hier gerne besprechen möchte oder was ich gerne empfehlen möchte, ist eigentlich, oder das fußt eigentlich auf viele Fragen von verschiedenen Hörern. Was nehme ich als Allround-Einstiegsmikrofon für so alltägliche Dinge? Sei es zum Beispiel fürs eventuelle Podcasten, um eventuell einen Podcast aufzusetzen oder vielleicht auch für Videokonferenzen, Teambesprechungen, Teamsbesprechungen, die beliebten Zoom-Konferenzen, da möchten vielleicht nicht alle den ganzen Tag ein Headset auf dem Kopf haben und möchten sich eventuell mit einem Mikrofon dort vorsetzen und einfach mal nicht das Ganze auf den Ohren haben oder vielleicht auch nur mal kleine Ohrstöpsel tragen und wie gesagt kein Headset den ganzen Tag auf den Ohren haben oder eventuell auch den ersten Podcast aufzunehmen. Und man merkt ja auch schnell, ob es, ja, ob das Podcasten einen liegt oder nicht. Und dann ist es vielleicht allen angeraten, nicht gleich so viel Geld dort zu investieren. Und wenn man merkt, das Hobby möchte man weiter vorantreiben, dann kann man natürlich auch sinnvollerweise in bessere oder hochwertigere Mikrofonierung sein Geld investieren. Aber wenn man sich erstmal dort ausprobieren möchte, würde ich sagen, sollte man erstmal mit einem sehr soliden, günstigen Mikrofon anfangen. Das ist so meine grundsätzliche Empfehlung. Und bisher habe ich immer so eine Standard-Empfehlung abgegeben, die auch immer sehr gut angekommen ist und die auch preislich immer sehr interessant war. Aber die möchte ich heute revidieren. Ich habe nämlich früher immer gesagt, nehmt ein Samson Meteor-Mikrofon, weil die Dinger sind recht gut. Die sind auch recht weit verbreitet und werden bei vielen Podcastern immer noch eingesetzt und haben eine sehr kompakte Bauform, haben viele Dinge on board. Sie haben einen ausklappbaren Ständer etc. Die waren in der Vergangenheit auch immer und sind wahrscheinlich auch immer noch sehr, sehr gut. Aber jetzt ist mir hier was Neues unter die Finger gekommen und ich habe es auch schon sehr oft in der Vergangenheit weiterempfohlen. Bloß ich möchte das jetzt halt nicht permanent immer jeden Podcast Hörer oder jemanden aus unserer Hörerschaft einzeln empfehlen, sondern ich möchte jetzt mal hier eine globale Empfehlung abgeben, weil dann kann ich nämlich demnächst einfach nur die Zeitmarke zu diesem Podcast rausgeben und dann kann derjenige sich das anhören. Das ist für mich einfacher. Deswegen möchte ich das jetzt mal als Gadget-Empfehlung abgeben. Und es geht nämlich um ein ganz neues Produkt oder ein recht neues Produkt aus dem Hause Doggin. Doggin hatten wir schon in der Vergangenheit recht oft besprochen, wenn es um Bluetooth-Lautsprecher geht oder ging. Da haben wir auch schon sehr viel positive Worte drüber verloren und die viele Bluetooth-Lautsprecher aus dem Hause Doggin haben bei uns besten Noten bekommen und mit Recht. Also Bluetooth-Lautsprecher können sie wirklich und sie haben jetzt auch gezeigt, dass sie nicht nur Bluetooth-Lautsprecher können, sondern auch sehr gute Einstiegsmikrofone bauen können. Und das ist nämlich das Doggin MP2000 USB-Mikrofon. Und das kann eine ganze Menge und das, was es kann, macht es auch sehr, sehr, sehr gut. Als ersten Punkt möchte ich anmerken, im Lieferumfang ist ein 3 Meter langes USB-Kabel enthalten. Das ist schon mal mehr als bei allen marktbegleitenden Herstellern und somit hat man die Möglichkeit, das Mikrofon vernünftig zu positionieren und auch ein ordentliches Kabelmanagement zu betreiben. Das ist noch nicht genug. Wir haben im Lieferumfang nämlich auch ein sehr massives Tischstativ enthalten mit einer sehr massiven, schweren Gussplatte und die ist unten drunter nochmal gummiert, somit dass auch keine Spuren von der Gussplatte auf dem Schreibtisch hinterlassen werden oder dass irgendwelche Vibrationen übertragen werden. Also diese massive Dämpfung der Gussplatte nimmt schon viele übertragene Geräusche mit raus. Also man bekommt also ein Mikrofon, was man sofort einsetzen kann, dadurch, dass ein Tischstativ mitgeliefert wird. Und es wird nicht nur ein Tischstativ mitgeliefert, sondern auch ein Schockmount, also eine Spinne im Mikrofonfachjargon nennt man es einfach Spinne oder dementsprechend auch Schockmount genannt. Das Mikrofon setzt auf die Kondensatortechnik, also ist ein ganz klassisches Kondensatormikrofon mit einer Nierencharakteristik. Das nochmal zu den grundsätzlichen technischen Gegebenheiten des Mikrofons. Auf der Vorderseite vom Mikrofon haben wir einen Mute-Button. Wir haben die Möglichkeit, über einen 3,5 mm Klinkeeingang direkt am Mikrofon Kopfhörer einzuschließen für das Monitoring und auch für die Stimme des Gegenüber, die man dementsprechend dort hören kann. Wir haben eine eingebaute LED-Beleuchtung. Das geht auch so ein bisschen in die Gamer-Szene für Streaming etc. Also es spricht jetzt nicht nur den Einstiegspodcaster an, sondern auch den geneigten Gamer oder den geneigten Streamer, dadurch, dass wir hier eine LED-Beleuchtung haben, die in 5 Farben leuchten kann. Die Farben kann man mit dem Frontschalter auswählen. Und ein Pluspunkt, man kann natürlich auch Gott sei Dank die LED-Beleuchtung komplett ausschalten. Darauf habe ich sehr viel Wert gelegt, weil das kann dann nerven, wenn man dann so ein stark LED-beleuchtetes Mikrofon vor sich hat. Aber das ist auch immer ein ganz persönliches Empfinden. Also alle relevanten Anschlüsse und Einstellungsmöglichkeiten haben wir direkt auf der Vorderseite. Und auch das Zubehör ist so gewählt, dass man halt sofort loslegen kann. Verarbeitung ist sehr, sehr gut, sehr wertig. Wir haben einen schönen Metallkorpus vom Mikrofon. Da knarzt nichts. Die Spaltmaße sind auch sehr ordentlich. Also Verarbeitungsqualität ist auf einem überraschend hohen Niveau, wenn man sich den aktuellen Marktpreis anschaut und den Preis gegenübersetzt, ist das alles mehr als überraschend positiv, muss ich sagen, weil ich muss jetzt gerade mal auf den Link schauen, weil der Preis hat sich nämlich in den letzten Tagen nochmal nach unten korrigiert, so viel wie ich gesehen habe, weil da gab es nämlich eine aktuelle Reduzierung bei Amazon. Deswegen muss ich jetzt mal kurz den Link hier auswählen und mal schauen, was es derzeit kostet, weil derzeit kostet es bei Amazon 63,61 €. Es ist derzeit 24% reduziert. Also allein für den herkömmlichen Preis von 83,34 € ist das ein absolutes Schnäppchen für das, was man im Lieferumfang bekommt und was man im an Leistung bekommt, sind auch diese 83 € schon sehr, sehr fair. Und wenn man dann halt das jetzt noch im Angebot für 63 € bekommt, ist das in meinen Augen ein No-Brainer-Preis. Es kann ja, wie gesagt, durchaus sein, dass man merkt, dass Hobby-Podcasting ist nichts für einen und dann kann man es entweder weiterverkaufen oder als Anschauungsobjekt in die Ecke stellen. Sagen wir es mal so. Ja. Bist du noch da, Thomas?
Ich bin noch da, ja.
Ah ja, okay. Ich dachte, du warst zu still, aber du hast andächtig meinen Vortrag hier verfolgt, genau, sozusagen.
Ich habe dir ganz interessant zugehört und hatte mich hier gemutet, ja.
Ach, du hast dich hier gemutet. Es war so extrem still, da dachte ich immer, die Leitung ist zusammengebrochen. Und ich hatte schon Befürchtungen, dass ich hier meine Monologe ins Nirvana geschossen habe.
Nein.
Kann man ja nie wissen. Also das sind so die Dinge, die ich zum Mikrofon sagen kann. Und meine Standard-Einstiegs-Mikrofon-Empfehlung hat sich somit verändert. Und ich empfehle jetzt das Doggin MP2000 USB. Es gibt auch ein MP1000, das habe ich nicht getestet. Dafür kann ich jetzt nicht sprechen. Aber wer vielleicht noch etwas günstiger einsteigen möchte, könnte sich das mal anschauen, habe ich aber nicht getestet. Meine Empfehlung bezieht sich eindeutig auf die MP2000er Geschichte hier. Gut. So viel zum Gadget Nummer 1.
Was bewegt sich in der Tour Nummer 2?
In der Tour Nummer 2 bewegt sich eine Speichererweiterung für das MacBook der aktuellen Generation. Und es ist leider keine Arbeitsspeichererweiterung, sondern nur eine Erweiterung, in Anführungsstrichen, des SSD-Speichers, wenn man davon reden kann. Dazu muss ich jetzt ein wenig ausholen. In der Vergangenheit, ganz, ganz früher, die älteren Hörer werden sich erinnern, gab es ja MacBooks, die durchaus einen SD-Kartenslot hatten. Dann kamen ein paar clevere Erfinder raus oder mit einem Produkt auf dem Markt, was sich Nifty Drive nannte. Nifty Drive war letztendlich nichts weiter als ein kleiner Adapter, der passgenau mit dem Gehäuse abgeschlossen hat, also mit dem Gehäuse vom MacBook Pro und den SD-Kartenslot besetzt hat. Also man hatte quasi eine schließende SD-Karte. In diesen Adapter musste man allerdings SD-Karten reinstecken. Das waren Micro-SD-Karten. So, und dann gab es ja lange Zeit nichts mehr am Markt, weil die Geräte mit SD-Karten-Slot gab es dann halt nicht mehr. Apple hat den SD-Karten-Slot gekürzt und dementsprechend war dieser Markt dann auch einfach leergefegt und Nifty Drive hat sich auch dann vom Markt verabschiedet. Also dieses klassische Nifty Drive gibt es so nicht mehr. So, und jetzt kam ja der SD-Karten-Slot wieder zurück und es kamen eine ganze Menge Anfragen bei mir rein. Gibt es denn irgendwas auf dem Markt, was auch mit den aktuellen MacBook Pros mit den M1-Prozessoren kompatibel ist, wo ich dann wieder so eine Art Nifty Drive habe? Habe ich gesagt, ja, mir ist da im Moment nichts bekannt. Es gibt da zwar einige Ansätze, die aber allerdings immer nur mit den alten Geräten kompatibel sind oder waren. Was aktuell ist, ist mir jetzt nicht über den Weg gelaufen. Dann habe ich mal etwas tiefer recherchiert und vor ein paar Wochen ist mir aufgefallen, Moment mal, die Firma Transcend, die bezeichnet ihre JetDrives der Serie oder das JetDrive Lite 330 kompatibel mit dem 16 und 14 Zoll MacBook der aktuellen Generation. Das war mir etwas suspekt und ich habe dann mal nachgefragt bei Transcend und habe gesagt, ist das dann wirklich kompatibel? Und haben sie gesagt, ja, das ist kompatibel. Und dann die zweite Frage, die ich da hatte, ist es denn nicht nur technisch kompatibel, sondern schließt es dann auch hundertprozentig bündig mit dem Gehäuse ab? Ja, das schließt auch hundertprozentig mit dem Gehäuse ab. Das hat dann natürlich bei mir Begehrlichkeiten geweckt, das ganze Thema, und ich habe mir mal ein Muster zukommen lassen, was mich vor ein paar Tagen erreicht hat, und das habe ich dann mal installiert und ich war freudig erregt. Das hat auch alles geklappt, die Karte wurde sofort erkannt und hat auch ordentliche Werte gebracht. Was man halt von einer SD-Karte in einem Slot erwarten kann. Wir haben im Lesen 90 MB in der Sekunde. Das sind Werte, die auf das Blackmagic Utility oder die mit dem Blackmagic Utility erreicht worden sind. Und Schreiben haben wir 85 MB in der Sekunde. Ist auch kein Laufwerk, was jetzt generell dafür geeignet ist, da jetzt Final Cut Informationen oder das als Workdrive für Final Cut zu benutzen. Das sollte jedem klar sein. Das sehe ich als erster Linie als Archivlaufwerk oder als Auslagerungslaufwerk, als Datengrab, vielleicht auch als Backup etc. Also das ist jetzt keine Lösung, wo ich jetzt hier mit Videofiles drauf arbeiten kann oder extrem Daten draufschieben kann, wo ich auf Performance angewiesen bin. Ich sehe das erst in erster Linie als Datengrab, Auslagerungslaufwerk, wie gesagt, vielleicht auch als Time Machine Drive etc. Da sehe ich das Gerät oder da sehe ich diese Erweiterungskarte. Und anders, wie es damals das Nifty Drive gemacht hat, geht Transcend den Weg, dass sie ein COB-Design gewählt haben. Das nennt sich, COB steht für Chip on Board. Das bedeutet, dass der Speicherchip schon gleich in diesem kleinen Adapter eingebaut ist. Da gab es viele Kritiken. Viele haben gesagt, man hätte das auch adaptertechnisch lösen können. Da gibt es Stimmen, die dafür sprechen und es gibt Stimmen, die dagegen sprechen. Ich sehe es eigentlich ganz positiv, weil dadurch hat man eine extreme Qualität von der Bauform her. Man hat alles vergossen in einem Produkt und man hat auch eine gewisse Haltbarkeit. Dadurch, dass, wie gesagt, das alles in einem kleinen Adapter etabliert ist, hat man eine gewisse Stabilität und auch eine gewisse Abweisung gegenüber Staub und Feuchtigkeit. Wenn ich dann mit Adaptern arbeite, hat man ja halt viele offene Punkte und Zugänglichkeiten im Produkt selbst. Und je mehr Adaptierungen man in einem Produkt hat, je mehr Kontaktprobleme kann man bekommen, dass sich die Kontakte irgendwann mal zusetzen. Und je mehr Adapter man verwendet oder je mehr Kontaktpunkte man verwendet, je mehr Performance-Einbrüche kann man auch bekommen. Und deswegen finde ich eigentlich so auf dem zweiten Blick so eine Chip-on-Board-Lösung charmanter als eine Adapter-Lösung. Das muss aber jeder für sich selbst wissen, wie er da mit umgeht oder was er damit machen möchte. Die Dinger gibt es von 256 bis 512 GB. Ich habe jetzt den 512er getestet. Und wie gesagt, bin damit mehr als zufrieden, das, was ich bisher testen konnte. Und wie gesagt, man muss halt auch immer einordnen, für was das Ding geeignet ist. und für was man das Gerät benutzen will und was es letztendlich auch kann. Man kann hier nicht eine interne SSD-Performance erwarten, was aber auch grundsätzlich der SD-Kartenstandard so noch nicht hergibt. So, und nochmal zur Abdeckung der Preissituation. Das Ding gibt es von 64, 128, 256 und 512 GB. Und die 512 GB sind derzeit für schlappe 98 € bei Amazon zu bekommen. So, und dann gab es, was ich im Netz noch gelesen habe, kleine Kritikstimmen, dass es die Karte nur in Schwarz gibt. Ja, und bei Nifty Drive war es ja so, man bekam sie dann in Wagenfarbe lackiert, sage ich jetzt mal, in Silber zum Beispiel für das MacBook. Ich finde das jetzt nicht negativ, dass es schwarz ist. Im Gegenteil, weil man hat ja sowieso Kontrastfarben am MacBook. Die Tastatur ist in schwarz und das Inlay von der Tastatur, da wo die Tasten drin sitzen, die sind ja auch in schwarz. Und wenn man seitlich auch diese Kontrastpunkte wieder aufgenommen werden von der Tastatur, ist es in meinen Augen sogar ein schöner Kontrastpunkt und dieses Schwarz passt perfekt da hinein. Also diese Kritikpunkte von den marktbegleitenden Publikationen kann ich jetzt nicht verstehen, warum man das jetzt negativ sieht, dass es das nur in Schwarz gibt. Und da müsste man wieder zwei verschiedene Schienen fahren, einmal Silber, einmal Space Gray, ist auch in meinen Augen nicht unbedingt von der Logistik und von der Produktion her so praktikabel. Das ist meine Meinung. Gut, somit haben wir das auch.
Somit haben wir das auch. Und hätte ich ein entsprechendes MacBook, würde ich wahrscheinlich auch zugreifen. Ich bin ja sowieso schon so ein Freund von abschließenden, ich sag jetzt einfach mal SD-Karte. Ja.
Letztendlich ist es das auch, genau.
Nice.
Ja, und was mich halt auch, was halt mir auch wichtig ist, dass man jetzt doch sieht, dass es da Lösungen gibt für aktuelle Geräte und dass es da wirklich eine lauffähige, stabile, abschließende Lösung von Transcend gibt, ja. Genau. Gut, dann hätten wir den Gadget-Block für heute auch abgearbeitet. Ja,
genau.
Heute waren wir mal wieder ein bisschen gadgetlastig.
Ja, passt doch. Ist doch schön so.
Ja, ja.
Ist denn schon bald Weihnachten?
Das ist,
ja.
Das ist bald.
Ja, das kommt schneller als man denkt, ja.
So ist es. Gut, Thomas, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich doch sagen, lass uns das Ding für heute beenden.
Können wir machen. Ich bin sozusagen durch.
Das sind wir doch schon lange. Gut, gut. Dann werde ich jetzt mal das Ding hier abmoderieren und würde sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann nächste Woche wieder.
Genau, bis dann.
Jo, ciao, ciao. Tschüss.